Hallo liebe Nachtschwärmer da draußen und herzlich willkommen zu Okkult, der Mystery Podcast. Ich bin der Sebastian.
Ich bin der Thomas.
Und wir wollen euch heute auf eine unheimliche Reise durch die Welt der paranormalen Phänomene und Horrorgeschichten mitnehmen. Beginnen wir jetzt unsere Reise in die Welt des Unerklärlichen.
Nehmen wir schon auf.
Jetzt nehmen wir auf.
Jetzt habe ich wieder so ein Bickerts Zeug getrunken, jetzt ist meine Stimme wieder so komisch, gell?
Ja, es geht.
Wie du mich anlächelst. Wie du mich verständnisvoll, aber doch ein bisschen vorwurfsvoll anschaust. Wieso, ohne, Entschuldige, genauso haben mich Mama und Papa immer wieder mal wie ein kleines Kind, oder, naja, kleines Kind, wie jung war, angeschaut. Wenn sie sich wahrscheinlich so gedacht haben, ja, jetzt so ein Deppel.
Jetzt merkt das selber. Hast schön beschrieben.
Ui, ui. Sebi, wie geht's da? Die Sonne scheint.
Mir geht's gut. Ich bin froh, dass wir heute die Aufnahme haben und deswegen hallo liebe Nachtschwärmer, willkommen zurück bei Okkult. Heute ist eine weitere Ausgabe von unseren Nachtschatten-News. Gossip aus der dunklen Dimension.
XOXO.
Genau. Dieses Format ist ja so irgendwie unsere persönliche Sammlung der merkwürdigsten, mysteriösesten und manchmal einfach nur wunderbar schrägen Schlagzeilen aus der Welt der Schatten und des Paranormalen. Was erwartet dich, Tommy, und euch da draußen, ihr Lieben, heute? Ich habe diesmal zwei Themen mitgebracht. Die erste Schlagzeile beschäftigt sich mit dem königlichen Gemälde von dem aktuellen König von England, Charles III. Und so viel kann ich schon sagen, dieses Kunstwerk fällt nicht nur durch seinen Farbton auf. Was es genau damit auf sich hat, werden wir uns gleich ansehen. Die zweite Schlagzeile ist wieder ein bisschen Science Fiction, ein bisschen Silicon Valley und ganz viel Was wäre wenn? Also mehr so, das habe ich extra für dich rausgesucht, Tommy.
Verschwörungstheorie.
Jein, gar nicht so arg, aber wir werden sehen. Ich kann euch sagen, liebe NachtschwärmerInnen, die Kryokapsel ruft.
Ah.
Wir sprechen darüber, ob es vielleicht bald möglich ist, sich einfrieren zu lassen und irgendwann in der Zukunft wieder aufgetaut zu werden.
Ah, da habe ich viel zu sagen.
Deswegen ist auch die zweite. Also ihr da draußen, macht's euch gemütlich, greift zu einem Tee oder etwas Stärkerem und lasst uns gemeinsam einen Blick auf die schrägen Seiten der Realität werfen. Aber vorher?
Wie immer, die
Triggerwarnung. Triggerwarnung. Dieser Podcast behandelt paranormale Phänomene und Horrorgeschichten, die potenziell beängstigend, verstörend oder traumatisch sein können. Den Notruf der österreichischen Telefonseelsorge findet ihr in den Shownotes. Schlagzeile 1. Der Teufel liegt im Detail. Das mysteriöse Porträt von König Charles III. Bald vor einem Jahr, am 14. Mai 2024, wurde das neue Porträt von König Charles III. Offiziell enthüllt. Und es dauerte nicht lange, sorgte es auch für großes Aufsehen. Viele fanden es ein beeindruckendes Kunstwerk eines modernen Monarchen, aber es gab auch einige Kritiker und vor allem online haben sich sehr schnell kontroverse Diskussionen entwickelt. Die Königsfamilie ist ja schon so ein Ding, das zieht.
Ja, das umzieht ja schon ein eigenes Mysterium in Wirklichkeit. Also ich muss ja ganz ehrlich zugeben, ich war nie drinnen in der Royal Bubble, aber wurscht, ob das unzählige Schundblätter, würden Kritiker sagen, ich sage jetzt einmal Zeitschriften.
Kritiker wie du.
Oder halt auch ganze Netflix-Produktionen zeigen, kommt das Thema extrem gut an. Ich habe es nie hundertprozentig verstehen können, aber ich glaube, da gibt es ja noch andere, vielleicht sogar lokalere Beispiele. Ich meine, es muss ja irgendeine Begründung geben, warum sie Jahr für Jahr Millionen Leute vor den Fernsehen versammeln und sie die Sissi-Filme wieder anschauen. Nein. Alles, was ich jetzt sagen würde, ist ein Blödsinn. Ich kann mir es tatsächlich nicht erklären, wo diese Faszination herkommt.
Ich glaube aber, was du gut angesprochen hast, ist, dass diese Faszination einfach schon sehr lange in uns drinnen ist und wir natürlich auch geschichtlich von der Monarchie einfach geprägt sind.
Ja, was haben wir das? Bist du nur irgendwie geprägt von der Monarchie?
Nee, ich glaube, es hat einen Zauber. Auch dieses Ganze mit dem Palast. Und ich glaube, das hat vielleicht auch ein bisschen mit Disney und diesen Märchen zu tun, wo ja auch alles immer in einem Schloss und mit Königsfamilie. Mhm. Ich glaube, schon als Kinder bekommen wir einfach dieses royale Thema, unter Anführungszeichen, irgendwie mit und ist ein Teil von uns.
Ja, und wahrscheinlich trotzdem auch noch so ein bisschen die Fantasie, was passiert hinter verschlossenen Türen.
Und auch das, also das ist im späteren Alter.
Intrigen und Eskapaden und was auch immer.
Genau. Ja,
verstehe.
Aber aus meiner Zeit im Verlag habe ich auch gelernt, dass gerade diese Artikel, und ich glaube, es gab sogar eigene Reiter-Online-Seiten, die nur über die Monarchen berichtet haben, das waren die, die die meisten Klicks hatten, die meist, was immer gezogen hat, begeistert die breite Masse irgendwie auf unterschiedlichste Art und Weise.
Verrückt.
Dieses Porträt von Charles wurde jedenfalls zum Mittelpunkt zahlreicher Theorien und interessanterweise viele davon eher paranormaler als künstlerischer Natur. Aber beginnen wir am Anfang. Das Gemälde, gemalt von Jonathan Yeo, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ich habe eigentlich gegoogelt, aber man schreibt ihn den Nachnamen mit Y-E-O, Yeo, und sein Porträt, was er gemalt hat, zeigt König Charles III. In einem auffällig modernen Stil, vor allem umgeben von kräftigen Rottönen und scharfen Kontrasten. Jetzt darfst du Bild 1 öffnen.
Ist geöffnet.
Das ist das Gemälde, was enthüllt worden ist. Mhm. Und vielleicht magst du es mal beschreiben.
Naja, in Wirklichkeit, du hast es eh schon ganz gut beschrieben. Also es ist offensichtlich sehr modern. Also es hat jetzt nichts mit so königlichen Darstellungen zu tun, wie man sie so kennt, die doch eher realistisch sind, beziehungsweise hyperrealistisch. Also wir haben ganz klar rot vorherrschend als Farbe. Er sogar auch in eine rote Uniform gekleidet, die sich praktisch kaum abhebt vom Hintergrund. Der Hintergrund eher sogar abstrakt gemalt und sehr, sehr markant sein Gesicht. Und so ein weirder Schmetterling ist dann auf seiner rechten Schulter.
Ja, ich glaube, du hast es sehr gut gemacht. Ja, wir kommen auf diesen Schmetterling gleich zu sprechen. Kennst du Jonathan Yeo?
Na?
Den Künstler? Ist eigentlich ein weltweit anerkannter Porträtmaler, der schon Persönlichkeiten wie David Beckham, Tony Blair oder Angelina Jolie abbildete. Dann kommen wir jetzt zu den Symboliken auf dem Gemälde, die du ja schon ein bisschen angesprochen hast. Auffällig ist natürlich dieser weirde Schmetterling, wie du ihn genannt hast. Das ist ein Monarchfalter, der auf die Schulter von Charles zuzufliegen scheint. Mhm. Laut dem Künstler war der Monarchfalter die Idee von König Charles selbst.
Kreativer Typ.
Ja, das ist so, wo ich mir dachte, ich finde es ein bisschen platt, ehrlich gesagt. Weil immer ein Monarchfalter für einen Monarchen, ja buhu. Also das ist so.
Naja, aber zumindest der Schmetterling.
Ja, du hast recht. Hast du eine Idee, bevor ich es sozusagen enthülle, warum Charles diesen Schmetterling gern auf seinem Porträt hat?
Weil er, sag's noch nicht, aber weil er irgendwas symbolisiert.
Ja, aber was könnte es symbolisieren, abgesehen eben vom Monarchen?
Ja, so der erste Impuls ist natürlich was in Richtung Freiheit, was aber wahrscheinlich jetzt nicht zutreffend ist beim Monarchen. Vielleicht irgendwie dieses Thema Verwandlung und Entwicklung.
Gut,
also
heiße Spur, ja.
Raupe, Schmetterling und so.
Metamorphose, großes Wort.
Ja.
Genau, das ist ein großer Aspekt, warum der Schmetterling ein gutes Symbol ist, weil er eben verschiedene Stadien durchläuft, bis er dann sein Endprodukt wird sozusagen. Und es soll auch ein bisschen diese Liebe zur Umwelt, die Charles sehr wichtig ist, darstellen. Mhm. Das ist das, warum er sagt, dass er es drauf haben wollte. Und noch dazu kommt, dass der Künstler es schön fand als visuellen Kontrast zu dieser militärischen, unter Anführungszeichen, Härte der Uniform und auch des Schwertes, was man sieht. Weil das ein sanftes Wesen ist, ein Schmetterling und was sehr Zerbrechliches trotzdem.
So ein Softie.
Das ist so die allgemeine Erklärung vom König Charles und dem Künstler selber. Die Verschwörungstheorie sieht da ein bisschen was anderes. Denn in okkulten oder eher verschwörungstheoretischen Kreisen hat der Monarchfalter eine andere Bedeutung. Er wird mit einem sogenannten Monarch Programming in Verbindung gebracht. Und das ist ein Projekt, das angeblich im Rahmen der MK-Ultra-Gedankenkontrollexperimente der CIA in den frühen 1950er Jahren stattgefunden haben soll. Gerüchte sagen, dass sie oft diese Symbolik des Monarchfalters verstecken, damit die Zugehörigen wissen, okay, das ist einer, den wir kontrollieren.
Okay, darf ich gleich was dazu sagen?
Du darfst gleich was dazu sagen.
Was ich mir halt frage, wenn so Hintergrund- oder Untergrundorganisationen sowie Deep State und was da für was alles gibt, warum sollten die Zeichen hinterlassen? Weißt du, was ich meine?
Da hast du einerseits recht, so wie ich es oft verstehe oder rauslese, dass die ja trotzdem sehr achten, nicht so viel miteinander zu kommunizieren. Also auf offiziellen Weg, damit man das nicht nachverfolgen kann. Dann verstecken sie so kleine Symboliken, damit alle, die in diesem Programm sind, trotzdem wissen.
Ja, aber kleine Symboliken auf einem Porträt, das die ganze Welt sieht. Das ist schon ein Bild.
Ja, to be honest, um ehrlich zu sein, steige ich da auch aus. Also ich fand das auch eher absurd. Es klingt für mich total logisch, dass das ein Symbol für Transformation und Metamorphose ist. Und auch für mich sogar eher platt, weil es ein Monarchfalter ist, der auf einen Monarchen zufliegt. Also das ist eher die Theorie, die ich auch sehr weit hergeholt finde, sagen wir mal so. Und bevor wir uns aber der großen okkulten Enthüllung widmen, gehen wir noch kurz auf die Farbsymbolik ein, weil es ist ja ein sehr starkes Rot. Also Jonathan Yeo, der Künstler, sagt, er wollte auch mit dieser starken Farbe einfach einen ganz modernen Kontrast zu diesen eher traditionelleren Darstellungen machen. In der Kunstgeschichte wird die Farbe Rot auch oft mit starken Emotionen wie Leidenschaft, Liebe, aber auch Wut und Gefahr assoziiert. Und das ist irgendwie auch das Interessante an Rot für die Kunst sozusagen, weil es sowohl Leben und Energie als auch Tod und Zerstörung symbolisiert, auch wenn wir an Feuer oder so denken.
Und an Blut, oder?
Und an Blut, ja, das ist wieder so Leben, aber auch gleichzeitig Zerstörung. Mhm. Das ist eine sehr ambivalente Farbe. Und das macht es halt für den Künstler auch sehr interessant, weil er sagt, dass diese Farbe halt auch ganz unterschiedliche Reaktionen oder Emotionen bei Menschen auslöst. Mhm. Deswegen hat er zu dieser Farbe gegriffen, sagt er. Wie stehst du zu Rot, Tommy?
Boah, wie stehe ich zur Farbe Rot? Keine Ahnung, ich kenne mich mit Farbsymbolik nicht wahnsinnig gut aus. Das Erste, was mir einfällt, ist natürlich dieses ganze Thema Stierkampf und tiefe Instinkte in uns, was die Farbe Rot betrifft.
Also du bist eher so auf dieser wilderen Seite.
Natürlich, bin ich auf der wilderen Seite. Ja, wahrscheinlich schon.
Und das Porträt, wie du es das erste Mal jetzt gesehen hast, wie fandest du die Farbe?
Naja, schon ein bisschen aggro eigentlich.
Ja, doch, eher aggressiv.
Ja, also schon.
Nachdem du das ja auch mit Stier und so verbindest, wäre es jetzt komisch gewesen, wenn du es irgendwie mit Liebe und
Nein, Ding also null. Mhm. Eigentlich tatsächlich viel mehr Angriff und mir wäre wahrscheinlich Blut viel schneller Symbolik eingefallen. Und hätte es jetzt nicht zwingend mit Leben verbunden, sondern tatsächlich eher mit Schmerz. Und
was aber ja auch passt, weil Monarchen und Blut, das ist ja auch eine Blutlinie, also würde auch von der Auslegung her passen.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Bild schaut ganz geil aus. Ich würde mir es jetzt nicht daheim aufhängen, aber es schaut ganz cool aus. Was sind deine Lieblingsblumen?
Meine Lieblingsblumen?
Ja.
Boah. Hm. Meine Lieblingsblume, ich habe sie vergessen eigentlich.
Also ich sage das gleich, meine sind Margeriten.
Wirklich?
Ja. Ich habe, glaube ich, in den letzten 25 Jahre Dating tatsächlich noch nie rote Rosen gekauft. Erstens finde ich viele andere Blumen deutlich hübscher und schöner. Und sie haben irgendwas, muss ich aufpassen auf die Wortwahl, nicht, dass ich da jetzt nur als okkult drüber komme, aber sie haben irgendwas Bedrohliches.
Rosen?
Ja. Vor allem rote Rosen.
Ja, mit den Dornen und den Rot, ja.
Ja, das sind, ich finde, eigentlich sind das tatsächlich für mich in meiner Wahrnehmung ziemliche Agroblumen.
Ja, stimmt. Wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, ist es eigentlich eigenartig, dass sich das so als Symbol der Liebe irgendwie etabliert hat, weil eben es hat Dornen.
Rosen, da gibt es gelbe Rosen, es gibt so schöne Rosen. Warum die verdammten Roten, die so uragro ausschauen?
Ja, vielleicht aber, weil Liebe und ja manchmal auch schmerzhaft ist.
Ja.
Ist ja nicht immer alles nur happy. Und bei Die Schöne und das Biest finde ich diese rote Rose schon
ja, cool. Ja, die schaut ja da cool aus.
Diese Zauberrose. Mm. Ja, keine Ahnung warum, aber ich mag Pfingstrosen sehr gerne eigentlich. Naja, aus okkulter Sicht ist dieses dominante Rot im Gemälde eher ein Symbol für Blut, wie du es schon gesagt hast, für Opfer und Macht. Oder, ich meine natürlich ganz klassisch, für den Teufel höchst persönlich. Einige Kritiker des Gemäldes haben daher auch Parallelen gezogen und meinen, das Bild wirkt ein bisschen wie so eine Höllenszenerie von der Farbgebung. Mhm. Das haben auch einige gesagt. Jetzt kommen wir zu dem vermutlich spannendsten Teil an dem Ganzen. Wenn man das Porträt nämlich spiegelt und umdreht, sieht das so aus. Das wäre dein Bild 2, Tommy. Was erkennst du denn?
Naja, es ist ja nicht nur gespiegelt, sondern es ist ja praktisch auch verdoppelt.
Umgedreht, gespiegelt und dann nebeneinander gestellt, die Spiegelung. Also einmal ist es normal umgedreht und einmal gespiegelt und umgedreht.
Ja, voll, aber eben nebeneinander gelegt. Mhm. Wow, ja, jetzt sehe ich es. Dammit, jetzt sehe ich es ganz genau.
Ah. Also so wie du haben da viele die Silhouette vom Teufel höchstpersönlich gesehen mit seinen Hörnern und seiner Schnauze und auch noch in dieser Farbe.
Ja, man erkennt es. Mhm.
Und interessant ist, in okkulten Traditionen hat das Spiegeln und Verdoppeln von Bildern wirklich eine lange Geschichte. Das gilt als Mittel, verborgene Bedeutungen oder auch Botschaften zu übermitteln. Und auch dieses Umdrehen und Spiegeln soll immer diese okkulte oder dämonische Ebene sichtbar werden lassen.
Kennst du das vom Chicago Bulls Logo?
Nein.
Du kennst die Chicago Bulls von der Basketballmannschaft, oder?
Ja, also, dieser rote Stier, ja, genau.
Der rote Stier. Mhm. Wenn du, jetzt komme ich auch mit etwas Okkultem, okay? Wenn du das Chicago Bulls Logo umdrehst, schaut es aus, wie wenn ein Roboter so eine Krabbe besorgt.
Ein Roboter einer Krabbe besorgt? Ah, ja wirklich, aber jetzt sehe ich den Roboter auch ganz stark. Crazy, ah ja. Gott, ich glaube, ich werde das nie wieder anders sehen können.
Es ist, bitte ihr Lieben, googelt das Chicago Bulls Logo, dreht euer Handy um und ihr werdet einen Roboter sehen, der seine Krabbe von hinten besorgt. Ja, man kann es nicht anders beschreiben.
Ja, stimmt leider. Ja, ja gut.
Ist mir nur dazu eingefallen. Aber okay, wir bleiben wieder bei unserem Thema.
Wobei ich mich jetzt frage, was wäre mir persönlich lieber, wenn mein Porträt umgedreht den Teufel ergibt oder sowas. Also ich glaube, da wähle ich dann doch lieber den Teufel.
Aber ja, jetzt, du kannst es auch nicht mehr ungeschehen machen.
Mhm.
Na gut, okay, ja, offensichtlich.
Schon sehr interessant, dass das dabei rauskommt. Und ich frage mich trotzdem immer, wer kommt darauf? Wer denkt sich dieses Porträt? Ich nehme das jetzt, spiegel das, drehe das um, verdoppelt es und dann bäm, da ist der Teufel.
Ja, org. Hat sich der Künstler dazu geäußert?
Ja, wir werden uns damit noch beschäftigen. Aber zuerst sage ich dir mal, was so die okkulte Community, sage ich mal, wie die das interpretiert. Was fällt dir dazu ein? Warum könnte da jetzt der Teufel sein?
Naja, die platteste Annahme ist natürlich gerne, dass im König irgendwie der Teufel steckt.
Ja, das ist eine, also dass er davon kontrolliert wird, dass er in irgendeiner Art vielleicht eh schon besessen ist von irgendeinem dämonischen Wesen.
Dann das zweite, dass es ist.
Ja, auch eine Möglichkeit.
Was noch? Na, hilf mal.
Mhm. Es wird auch die Möglichkeit diskutiert, dass er heimgesucht wird von etwas, dass sich das so äußert.
Okay.
Und ganz klassisch, dass die Königsfamilie, wie man lange glaubt, einen Pakt mit dem Teufel hat.
Klar.
Und deswegen immer wieder in irgendeiner Art und Weise auftaucht bei ihnen.
Mhm.
Also das sind so die gängigen Theorien. Manche sehen in der Silhouette auch Baphomet. Das ist ja der Dämon der Zwillinge, wie wir wissen. Also dein Dämon.
Meiner, ja.
Genau, also das kann auch eine Interpretation sein, dass Baphomet eben irgendwie mit der Königsfamilie verbandelt ist in irgendeiner Art und Weise.
Ich meine, das Gemeine ist halt in dem Fall, natürlich kaum spiegelst du was, ergibt's dann was. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber nicht immer.
Ja, es ist auf jeden Fall immer gleichmäßige Form, weil wenn du was Gespiegeltes daneben legst.
Ach so, so von der Symmetrie meinst du?
Von der Symmetrie gibt es immer eine Form. Ich verstehe total, wie das entstehen hat können. Am Ende des Tages war es das. Ich zeige gerade im Sebi das Handy und decke die Hälfte mit der Hand ab. Aber am Anfang war es halt nur die Hälfte und klar, in der Sekunde, wo du spiegelst und daneben legst, ergibt es ein Ganzes. Es ist halt einfach echt, natürlich muss ich das jetzt sagen, krasser Zufall, dass das am Ende des Tages dann so praktisch ausschaut wie der Teufel.
Ja, das ist es halt von all den Symboliken oder von all den möglichen Kombinationen, wieso gerade das.
Ja.
Das ist schon spannend. Aber es gibt noch einen zusätzlichen gruseligen Umstand zu dem Ganzen, weil du hast doch schon den Künstler angesprochen, wie der sich sozusagen dazu geäußert hat. Also,
bitte sag nicht, dass der dann gestorben ist, ein Dr. Nauch oder so.
Beinahe.
Alter.
Nein, er lebt noch. Aber im März 2023, während Jonathan Yeo am Porträt arbeitete, erlitt der Künstler einen schweren Herzinfarkt. Er hat es so beschrieben, dass er während dieses lebensbedrohlichen Moments sogar eine außerkörperliche Erfahrung hatte. Ich habe ein Zitat von einem Interview mitgebracht, lese ich dir jetzt vor. Es war, als würde ich über eine chaotische, wirbelnde Welt blicken, voller Dunkelheit und Licht, erzählt er im Interview. Und diese Erfahrung, meint er, könnte durchaus Einfluss auf das Werk gehabt haben. Ich habe jetzt auch noch ein Bild mitgebracht, das wäre Bild Nummer 3, das den Künstler während des Malens zeigt.
Ein ganz cool gekleideter Typ an diesem sehr, sehr großen Porträt stehend und aktuell gerade malend. Schaut eigentlich aus, wie man es sich vorstellt.
Muss schon cool sein, so als Beruf, wenn du wirklich so ein berühmter Porträtmaler
voll.
Bist. Ist irgendwie schon ein cooler Vibe. Aber auch ein bisschen creepy eben, wenn du so Gemälde herumstehen hast und das aus deiner Vorstellung raus.
Hast du Ghostbusters 1 gesehen?
Ja, ich glaube schon, aber ich kann mich gar nicht mehr erinnern.
Ich hätte Vigor. Ich kann mich noch daran erinnern, da war einer in einem Porträt gefangen. Also Geist war in einem Porträt.
Auch eine beliebte Geschichte sozusagen. Mhm. Über Porträts, ich glaube, ich habe sogar eine Folge geplant, wo uns so Porträts beschäftigen werden. Da gibt es ganz schön spannende Sachen.
Ja, und ich glaube, es hat an sich auch wieder eine krasse Mystik, weil die halt nie lachen. Mhm. Die ist halt immer ernst.
Ja.
Schau, das ist das, ich sag's ganz kurz nur dem Sebastian, ihr kennt das auch, googeln, Ghostbusters, Vigo. So hat der ausgeschaut.
Ah, ja, creepy. Mhm. Spannend, nein, das kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ah ja. Ja, und auch Dorian Gray ist ja auch genau. So ein berühmtes Beispiel für irgendwie, wo ein Porträt was Dunkles ist. Naja, gut. Was waren die Reaktionen der Öffentlichkeit und des Königshauses? Interessant war, dass das britische Königshaus das Werk so schnell abgesegnet hat. König Charles soll mit dem Ergebnis äußerst zufrieden gewesen sein.
Das war untypisch, oder wie?
Ja, anscheinend. Also so wird es irgendwie rübergebracht, dass da keine Art Feedback-Schleife gegeben hat. Und weil es ja doch sehr aus der Reihe tanzt von all den Bildern. Ich meine, wahrscheinlich wird man den Künstler deswegen ausgewählt haben. Also irgendwie, er wird nicht erwartet haben, dass er jetzt, wenn das nicht sein Stil ist, sowas ganz Traditionelles macht. Aber die Öffentlichkeit fand es doch spannend, dass nichts verändert worden ist. Dass es praktisch der erste Entwurf genauso übernommen worden ist. In Interviews erklärt der Künstler jedenfalls, dass er mit dem Porträt vor allem den Charakter von König Charles einfangen wollte. Die öffentlichen Reaktionen sind bis heute sehr gespalten. Viele loben, dass das Porträt sehr kraftvoll und modern ist, aber die anderen finden dann doch, dass es einen sehr dunklen Hauch hat und viele sogar etwas Übernatürliches.
Na, boom.
So, aber ist schon spannend, oder, dass du das umdrehst, dass du diese Symbolik hast, dass der Künstler einen Herzinfarkt erlitten hat während des Prozesses.
Das ist wieder mal eine gute Geschichte.
Ist eine gute Geschichte, du sagst es. Aber glaubst du, dass das ihn beeinflusst hat, diese Erfahrung mit dem Herzinfarkt, den Künstler?
Boah, schwierig. Wahrscheinlich schon. Also, dass die so ein krasser Vorfall in deinem Leben als Künstler oder Künstlerin beeinflusst, glaube ich sofort. Ob das jetzt dazu geführt hat, dass er unterbewusst da irgendwie ein Teil vom Teufel gemalt hat, dauert nicht, aber beeinflusst sicher.
Glaube ich auch. Also das irgendwie, vor allem wenn du im Prozess von so einem Porträt bist, was ja in meiner Vorstellung zumindest etwas sehr,
Intimes
ist, ja, und auch irgendwie Beeinflussendes, wo du sehr offen bist für alle kreativen Einflüsse und so und dann einen Herzinfarkt erleidest. Und irgendwie, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, das kam mir jetzt spontan, ist das Herz ja auch rot. Und Blut und so. Und wenn du einen Herzinfarkt, also irgendwie das spricht, vielleicht kommt daher wirklich diese starke, kräftige Farbgebung. Sein, ja.
Weiß man, in was für einem Prozess er war oder wie weit er mit dem Bild schon fortgeschritten war?
Mm-mm, das wird nicht erwähnt. Okay. Und natürlich muss ich fragen, glaubst du aber, dass so Monarchen einen okkulten Background haben, den sie versuchen zu verschweigen? Oder glaubst du, dass da immer alles unternehmerisch abläuft in so einer Monarchenfamilie?
Du, ich glaube, überall da, wo auf lange, lange, lange Tradition zurückgeblickt wird, gibt es schon was natürlich, ich würde nicht sagen Mystisches, aber Verschrobenes, nicht ganz rational Ablaufendes, bin ich der festen Überzeugung. Also wenn da über zig Generationen hinweg so viel Macht fokussiert ist, will ich nicht wissen, was alles, oder will ich eigentlich schon, was alles hinter verschlossenen Türen passiert, hundertprozentig. Fix ein Sammelsurium aus Familiengeheimnissen. Also wie im Kleinen, jede Familie hat irgendwelche Geheimnisse, aber jetzt haben die natürlich viel mehr Strahlkraft und viel mehr, wie soll man sagen, viel mehr Potenzial, auch Geheimnisse überhaupt zu haben. Und wenn die dann über Generationen gehütet werden, da passieren sicher spannende Dinge. Und ich glaube, das multipliziert diese Mystik dann noch einmal.
Absolut. Deren Geheimnisse sind halt auch sehr wertvoll.
Absolut.
Weil die so in der Öffentlichkeit stehen. Ja. Und das macht natürlich noch einmal.
Ja, und deren Geheimnisse sind wahrscheinlich auch viel, viel spannender wie jetzt die Geheimnisse der Familie Meyer.
Sag das.
Naja, aber ich glaube, das spielt da auf jeden Fall schon eine Rolle.
Und letztes zu der Schlagzeile noch. Ich habe mir dann nur gedacht, das habe ich nirgendwo so gelesen, was ich eigentlich spannend finde, dass das eigentlich vielleicht einfach Marketing auch war.
Ah.
Weil das hat irgendwie niemand aufgegriffen, aber ich dachte mir, vielleicht wollten die so polarisieren, um wieder im Gespräch zu sein, um auch König Charles wieder ein bisschen mehr zu promoten. Ich dachte mir, ist schon interessant, dass da so viel zusammenkommt. Ob das nicht auch trotzdem, und das ist interessant, dass ich das sage, so marketingmäßig sein könnte.
Voll, wo die spannende Erklärung oder vielleicht einfach Marketing vom Künstler. Du weißt ja auch nicht, was in dem seinem Kopf abgeht. Vielleicht hasst er den. Kann sein.
Wer weiß. Ja, man muss nicht jeden Kunden mögen, den man hat.
Nein, absolut nicht. Und da so ein Easter Egg zu verstecken in dem Bild, irgendwie ganz geil.
Das wäre eigentlich cool, ja. So, ja. Du bist für mich der absolute Teufel. Deswegen.
Ja, voll. Eigentlich ganz lustig.
Vielleicht ist es das, ja. Aber ich fand es auf jeden Fall schon, das Porträt macht was. Also das kann ich auf jeden Fall sagen.
Das ist eine spannende Geschichte. Das ist eine sehr, sehr gute Headline.
Wenn es wirklich zufällig war, was ich durchaus für möglich halte, ist es schon sehr creepy.
Ja.
Gut, gehen wir weiter. Schlagzeile 2. Die Zeit einfrieren, um die Zukunft zu erreichen. Timeshift will den Tod überlisten. Kryotherapie ist ja eigentlich auch gerade richtig im Trend. Vor allem, wenn man Social Media verfolgt, dieses Eisbaden und ähnliches. Mhm. Also mir zumindest wird das sehr oft ausgespielt.
Als Morgenroutine.
Ja, bei manchen, ja. Als Morgenroutine. Aber weißt du, woher das Wort Kryo eigentlich kommt?
Nein.
Das ist aus dem Griechischen Kryos und bedeutet Kälte.
Okay, wow. Ich werde fix damit angeben die nächsten Wochen.
Eben, das sind so Icebreaker am Tisch.
Ja.
Und man versucht bei dieser Kryotherapie therapeutische Effekte auf den Körper zu erzielen. Dachte, ich nehme das nämlich mit, weil es so im Trend ist. Das hat jetzt nichts mit der eigentlichen Geschichte zu tun. Aber ich fand es ganz spannend, wie das so funktioniert. Ich weiß nicht, weißt du, wie so eine Kryotherapie abläuft?
Ich weiß nicht, dass meine Schwester immer wieder mal so in Kältekammern geht.
Genau, ja.
Das war aber auch schon mal Wissen. Also mehr kommt dann immer von mir.
Wie läuft das so ab? Der gesamte Körper wird für 2 bis 4 Minuten extremer Kälte, meistens so um die minus 110
Was?
Bis minus 150 Grad ausgesetzt.
Ernsthaft? Mhm. Helene, hör sofort auf damit. So arschkalt?
Ich war auch sehr erstaunt, dass das doch so kalt ist, ja.
Ich glaube, du bist instant tot.
Die Person steht dabei ja auch in einer speziellen Kältekammer, die sogenannte Kryosauna, mhm. Wobei das mit Sauna wirklich nichts zu tun hat, mhm. Und bekommt deshalb auch Schutz für die Hände, Füße und Atemwege. Das ist sehr wichtig, weil sonst eben selbst bei solchen Temperaturen…
Ja, sonst hast du so grindige schwarze Finger.
Ja, so lila eigentlich eher. Mhm. Oder? Würdest du es mal gern probieren?
Ich bin, was so Extremwerte betrifft, ein bisschen Lulu. Weil ich mag Sauna nicht so gern und ich weiß nicht, ob ich das Umgekehrte mag.
Ich mag Sauna sehr gerne, aber eben ich mag die Kälte nicht so gern. Also so extreme Kälte. Mm. Ich mag kalt an sich, habe ich kein Problem, aber so extrem, ich finde auch minus 110.
Ja, weiß ich nicht.
Fand ich
schon. Außerdem kommt da bei mir auch immer so, da kickt schon ein bisschen so eine Panik, so, keine Ahnung, dann geht die Tür zu, geht nicht mehr auf.
Oh Gott. So aller Final Destination, ja. statt Solarium, in dem Fall die Kryosauna.
Und so will ich nicht draufgehen. Ich war noch nie in meinem Leben in einem Solarium. Weil das auch so meine Horrorvorstellung ist, dass ich den Scheißdeckel nicht mehr aufkriege. Da bin ich ein bisschen Lulu.
Ja, verstehe ich. Aber nichtsdestotrotz gibt es oder soll es medizinisch und therapeutische Effekte geben, mhm, von dieser Therapie. Einerseits entzündungshemmend, es reduziert Schwellungen und Schmerzen. Es soll Schmerzlinderung verschaffen, insbesondere bei rheumatischen Erkrankungen wie Arthritis. Muskelregeneration, also bei Sportverletzungen oder Muskelkater, soll es ganz gut helfen. Und Hautkrankheiten wie Neurodermitis oder Psoriasis sollen davon profitieren, also die Heilung davon. Auch psychisch und mental soll es gewisse Effekte haben, weil es kommt zur Freisetzung von Endorphinen, was stimmungsaufhellend wirken soll, und einen verbesserten Schlaf, wobei es dazu keine gesicherte Studie gibt. Das wird zwar oft erwähnt, dass es auch beim Schlaf hilft, aber ist man sich nicht ganz einig. Und man muss dazu sagen, allgemein ist die Studienlage, was diese ganzen Effekte betrifft, recht dünn. Was natürlich auch daher kommt, dass es noch nicht so lange so praktiziert wird wieder oder so im Trend ist, sagen wir mal so. Wenn, gibt es nur wenige kleinere Studien, die langfristige Wirkung auf extreme Kälte und auf Körper untersucht haben. Davon gibt es einfach nur recht wenige. Aber es gibt immer mehr Daten. Man forscht aktuell sehr viel dran. Also man wird sehen, aber das sind schon so ein paar positive Effekte. Aktuell gibt es keine Belege dafür, dass die Kryotherapie verjüngend wirkt, also aufs Altern. Weil das wird
das Marketing.
Genau, das wird zwar oft, irgendwie hört man das immer so von unterschiedlichsten Marketingaktionen, das ist nicht belegt. Und es gibt auch Risiken, denn wie wir gesagt haben, es sind ja doch ziemlich krasse Temperaturen, deswegen Kreislaufprobleme oder Asthmaanfälle bei Vorerkrankungen. Also das ist sehr wichtig abzuklären, bin ich dafür anfällig, dann besser lasse ich es. Und es ist nicht geeignet für Menschen mit Bluthochdruck, Herzproblemen oder sonstigen Lungenerkrankungen. Ja, so viel dazu. Das war jetzt ein kleiner Ausflug. Und führt uns jetzt zur eigentlichen Schlagzeile zurück. Also stell dir vor, du gehst jetzt nicht nur für ein paar Minuten bei 100 minus 10 Grad in die Kältekammer, sondern frierst gleich deinen ganzen Körper ein für Jahrzehnte oder länger. Und nicht, weil du frieren willst, Tommy, sondern weil du hoffst, irgendwann wieder aufzuwachen in einer Welt, die besser ist. Die zum Beispiel, keine Ahnung, ein Heilmittel für eine Krankheit hat oder wo der Tod nur noch ein Softwareproblem ist, könnte man ja sagen. Wer weiß, wo es hinführt. Was wie Science Fiction klingt, ist das erklärte Ziel von Dr. Alex Saronkov, einem der weltweit führenden Forscher auf dem Gebiet der Langlebigkeit und Gründer des ambitionierten Projekts Timeshift. Ja, und Timeshift will nichts Geringeres, als den Alterungsprozess zu überlisten mit einem Mix aus Kryokonservierung, künstlicher Intelligenz und Hightech-Molekularbiologie. Klingt verrückt, oder?
Klingt verrückt, aber irgendwie in meiner Kindergartenpsychologie klingt Einfrieren total nachvollziehbar.
Futurama ist ja auch so die Grundstoryline davon. Also ich glaube, das beschäftigt uns schon ein bisschen in der Science Fiction. Ja. Aber bevor wir auf das eingehen, schauen wir uns eben kurz den Dr. Saronkov an und was genau hinter diesem Timeshift-Projekt steckt. So, jetzt hast du mal Bild 4, Tommy. Das zeigt dir der Wissenschaftler.
Ah ja.
Wie schaut er für dich aus?
No offense, Doktor, aber schon ein bisschen böse. Also, böse ist das falsche Wort, aber ich habe schon Respekt vor ihm.
Er schaut so nach Marvel aus, finde ich.
Ja, der könnte sein, so einem, oder in so einem Tom Cruise-Film Bösewicht sein. Es könnte schon, das könnte sich schon ausgehen. Steckt denn jetzt nur einen weißen Forschermantel?
Damit sieht man ihn tatsächlich wenig im Internet. Also, dieses Laborkittelbild habe ich nicht gefunden.
Forschermantel, was war denn das für ein Wort, bitte? Nein, aber er ist schon, der ist schon badass. Also mit diesem zurückgehenden Haar, das ist schon ein Vibe.
Ich glaube, er ist sehr am Puls der Zeit mit seiner Forschung. Ja. Das muss man echt sagen. Und ich glaube, es muss ein extrem ambitionierter Mann sein, weil er ist auch noch Direktor von einer Foundation, die so als die britische Denkfabrik für Altersforschung gilt. Er hat über 250 wissenschaftliche Artikel veröffentlicht und mehrere Bücher verfasst.
Und er ist halt ziemlich ripped. Also der hat echt, dem sein Tag hat mehr Stunden als unsere. Oder wir nutzen ihn einfach doof.
Ja, stimmt eigentlich, wie er das alles unter einen Hut kriegt. Vielleicht hat er auch spezielle so Methoden, diese, wo man nur, keine Ahnung, 5 Minuten sich reinstellt und dann bist du super trainiert. Aber jetzt mal zum Timeshift-Projekt. Ja. Also das wäre Bild 5. Da habe ich einfach die Startseite der Website fotografiert. Und das gibt mir schon so Hardcore-Black Mirror-Vibes, muss ich sagen.
Ah ja, wow. Okay, also ich sehe halt wie der Sebi schon richtig gesagt hat, sehr futuristisch, aneinandergereiht, irgendwie so Gefäße, würde ich schon fast sagen, mit offensichtlich irgendwie menschenähnlichen Robotern drinnen, die wahrscheinlich symbolisieren sind, dass da irgendwann einmal eingefrorene Menschen drinnen sein könnten, oder?
Mhm.
Aber ja, super creepy und halt die super futuristische Vorstellung.
Die wirklich Realität wird, das ist das Arge, ja. Für alle, die das interessiert, schaut auf die Timeshift-Website. Das ist wirklich wie eine Mini-Black Mirror-Folge, sich da durchzuforsten. Timeshift ist jedenfalls ein sehr innovatives Projekt, das von Dr. Saronkov in Zusammenarbeit mit dem Molekularbiologen und Wissenschaftskommunikator Hassem Al-Gahili ins Leben gerufen wurde. Auf Bild 6 siehst du auch seinen Businesspartner sozusagen, den Hassem. Und der ist eigentlich ziemlich hot. Muss man dazu sagen. Das ist ein Bild von seinem Instagram-Profil.
Ja, der ist hot. Kann man nichts sagen.
Die zwei, so irgendwie so als Wissenschaftler-Duo, ist schon interessant.
Ja.
Man kann sagen, nicht immer sind Wissenschaftler nur so nerdig. Manche sind auch heiß. Deswegen so Marvel-Vibe. Die haben schon so, dass die irgendwie so im Experiment dann irgendwelche Kräfte bekommen, könnte ich mir schon vorstellen.
Und so Plot-Twist, der ist in Wirklichkeit 62 schon.
Möglich, ja. Das wäre natürlich, ja, der ist schon time-geschiftet sozusagen. Voll. So, aber das Hauptziel von Timeshift besteht darin, die erste umfassende Kryokonservierungsanlage der Welt zu entwickeln, die darauf abzielt, Leben durch fortschrittliche Technologien in Kryogenetik, Robotik und künstlicher Intelligenz zu bewahren. Vereinfacht runtergebrochen, eben einfrieren und es gibt eine KI, die dich überwacht, damit nichts passieren kann. Aber, und das ist auch interessant, das liest man auch auf der Webseite, dieses Vorhaben umfasst jetzt nicht nur die Konservierung von Menschen, sondern auch von Haustieren, Organen und gefährdeten Spezies.
Ah, ja.
Für Organtransplantation absolut. Ist das eigentlich eine gute Sache. Haustiere, naja, es gibt
ein creepy,
creepy, aber gibt es absolut einen Markt sicher dafür, 100%. Ganz, ganz sicher. Und gefährdete Spezies finde ich natürlich auch cool. Das ist so Jurassic World-mäßig.
Stimmt.
Timeshift plant, den Einsatz und den Prozess von so Kryokonservierung zu revolutionieren. Sie entwickeln nämlich gerade spezielle Substanzen, die Bildung von Eiskristallen bei der Anwendung verhindern und somit Zellschäden minimieren. Sie machen auch ganz viel mit Gasmischungen und elektromagnetischen Feldern, Helium, Sauerstoff, Xenon, die in Kombination mit elektromagnetischen Feldern den Körper effizient und schnell auf Temperaturen von minus 196 Grad abkühlen. Und der dritte Punkt bei Ihnen ist eben die KI-gestützte Überwachung, die wir schon genannt haben. Da geht es einfach darum, dass eine kontinuierliche Kontrolle der Lagerbedingungen gewährleistet wird. Und das machen fortschrittliche Algorithmen, die eben so Echtzeit-Updates dann auch an Angehörige senden können. Das ist so die Idee dahinter. Ebenfalls sind sie bei der Optimierung für Raumfahrt tätig. Da ist so die Idee dahinter, Astronauten in so einen kryogenen Schlaf zu versetzen, damit die längere Reisen überstehen. Ah. Damit man eben mal wirklich irgend so einen Planeten, der irgendwo ganz weit weg ist, eingibt als Zielkoordinate und dann wirst du erst aufgeweckt, wenn du dort bist. Sind viele Bereiche, aber letztendlich geht es immer ums selbe. Timeshift befindet sich derzeit in der Forschungs- und Entwicklungsphase. Dr. Sarankov sagt selbst, da habe ich dir ein Zitat mitgenommen, traditionelle Methoden zur Kryokonservierung sind ineffektiv und führen zum Zelltod. Timeshift ist so konzipiert, dass es dieses Problem umgeht. Die nächsten Schritte von seinem Projekt umfassen laut ihm nur noch unter Anführungszeichen eine Optimierung der Kryokonservierungstechnik und deren Testung an Tiermodellen. Mhm. Also die sind schon recht weit, so wie das
klingt danach, ja.
Die Entwickler planen, innerhalb der nächsten 5 bis 8 Jahren einen funktionalen Prototyp zu präsentieren.
Wow, das ist echt bald.
Mhm. Und trotz dieser vielversprechenden Möglichkeiten stehen dem Projekt, wie gesagt, bedeutende Herausforderungen bevor. Insbesondere in Bezug auf die technologische Machbarkeit, die Stromversorgung und Leistung. Da brauchst du einfach eine riesige Energie, um das über so viele Jahrzehnte am Leben zu erhalten und auch die KIs, die dich überwachen. Also da brauchst du sehr viel Strom. Diese innovativen Ansätze werfen aber auch ziemlich viele ethische Fragen auf.
Ich würde gerade sagen Ethik, ja.
Weil hinsichtlich der Sicherheit, des Zugangs und der gesellschaftlichen Auswirkungen solcher Techniken ist man sich sehr uneins. Sollte es aber gelingen, könnten die Auswirkungen auf die Gesellschaft, das Gesundheitswesen, Ethik und unser Verständnis von Leben und Tod enorm
ziemlich
sein.
Krass.
Damit sind wir sozusagen am Ende mit unserer Schlagzeile. Und jetzt habe ich noch ein paar so wissenschaftliche, spannende Fragen für dich, Tommy, mitgebracht.
Mhm.
Fangen wir mal ein bisschen ganz meiner Neugier nach an. Würdest du es machen? Und in welchem Alter würdest du es machen?
Ich glaube, da gibt es jetzt ganz viele verschiedene Use Cases. Use Case Nummer 1 ist, ich bin krank. Also keine Ahnung, ich kriege jetzt Krebs und habe keine Aussicht auf Heilung. Könnte natürlich logischerweise ein Gedanke sein, ich friere mich ein und lasse mich in einer Zeit aufwecken, wo diese Krankheit besiegbar ist, also wo es Heilung gibt. Gut, das ist eine total rationale Entscheidung, finde ich. Die würde ich fällen.
Das würdest du machen, weil es gibt ja auch die Option, dass ich sage, okay, aber ich genieße jetzt noch die Zeit, die mir übrig bleibt, weil trotzdem ist ja sicher auch ein gewisses Risiko dabei.
Mit Sicherheit, aber was habe ich zu verlieren? Also ja, ich weiß schon, diese Frage muss man sich natürlich stellen. Gehe ich das Risiko nicht ein, lebe jetzt meine 3 Monate noch und gehe dann? Oder eben gehe ich das Risiko ein und lass mich einfrieren?
So. Aber du hast schon recht, von dem, was zu verlieren ist, ist es relativ gering. Ja,
da bin ich schon sehr fest überzeugt, dass ich das aus einem Interesse heraus tun würde. Also wenn es leistbar ist oder wenn ihr dann irgendwie so Versuchskaninchen sein könnt, würde ich es, glaube ich, tun, weil es auch spannend finden wird. Und die Alternative ja furchtbar ist. Und gerade wenn es vielleicht Krankheiten sind, wo dann der Leidensweg ja dementsprechend ist, bin ich wirklich der festen Überzeugung, dass ich es tun wird. So, das ist mal das eine. Der zweite Use Case ist ja eher der mehr vom persönlichen Interesse auf die Zukunft getrieben ist. Also wo es jetzt nicht einen unmittelbaren Grund gibt, sondern ich vielleicht einfach den Gedanken extrem spannend finde, in 10.000 Jahren aufgeweckt zu werden.
Ist eine lange Zeit,
ja, die du gleich nimmst. Weil so 50 Jahre sind wir eigentlich, in 50er sind wir wurscht. Da wird schon spannende Dinge geben, cool, aber ich glaube 200 oder 500 Jahre sind super spannend.
Ich wollte auch gerade sagen, ab 200 Jahren finde ich spannend.
Ja, genau. Also sprich reingetrieben vom Interesse, wie wird es sein. So. Weiß ich nicht. Klingt schon ein bisschen stressig und ich würde halt praktisch Status quo, ich bin jetzt 40, würde eventuell 40 Jahre herschenken, weil ich halt irgendwie stirb bei dieser Eineisung oder irgendwas schief geht. Also da ist der Einsatz relativ hoch. Kann ich da jetzt Status quo nicht beantworten, aber es wäre was, das könnte ich nicht sofort mit Nein beantworten, da müsste ich schon drüber nachdenken.
Mhm.
Und ich finde, Use Case 3 ist das Umfeld, also sprich politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche Situation ist so kacke, dass das ein Ausweg sein kann. Also sprich, das ist dann wahrscheinlich sicherlich nur privilegierten Menschen irgendwie, Also sprich stinkreichen Menschen vorbehalten.
Großer Punkt, den du ansprichst, ja.
Ja, weil das ist halt ein Elitenthema. Aber wenn Weltkrieg ausbricht, gibt es logischerweise irgendwie, oder die Welt halt zugrunde geht, eben Thema Klimawandel, bin ich mir sicher, dass die auch schon irgendwie 3 Kilometer im Untergrund irgendwo eine Halle haben, wo die dann unterbracht werden, die Eisblocks, und du die halt in 1000 Jahren wieder aufwecken lassen kannst.
Mit der Annahme, dass es besser wird.
Mit der Annahme oder halt in 10.000 oder in einer Million. Also da ist ja der Fantasie praktisch keine Grenzen gesetzt. Ich glaube, in 7 Millionen Jahren ist berechnet das Ende der Erde.
Ah, okay,
als Planet. Das wusste ich gar nicht. Ja, genau, da gibt es ja Ablaufdatum.
Wie bei allem im Leben.
Wahrscheinlich würde ich es tun, würde ich über das notwendige Geld verfügen. Logisch, weil es ja ein Selbsterhaltungstrieb. Also insofern, ich bin dem Thema extrem offen gegenüber, würde ich behaupten.
Ja, wobei ein Gedanke, der mir immer kommt bei all diesen Sachen, ist, ich bin mir nicht sicher, ob nicht schon vor meiner Zeit, wann immer ich dann aufgeweckt werden will, was passiert eben, und dann bist du irgendwo aufgeweckt. Also eben, weil wenn die Energie ausgeht, es braucht ja schon eine permanente, gesicherte Versorgung für ganz viele Aspekte bei diesem Projekt. Und da bin ich mir nicht sicher, ob man das über so einen langen Zeitraum wirklich versichern kann.
Ja, weil so viel passieren kann. Auf der anderen Seite, gerade die Energieforschung ist wahrscheinlich eine, die nie stehen bleibt, weil das halt ein dauerndes Thema ist. Aber ja, absolut, definitiv. Aber dann kriege ich es nicht mit. Also
ja, und ob ich dann halt ja nach 80 Jahren wieder statt 150 oder 200 Jahren aufgeweckt werde, ja, dann ist es halt so. Spannend ist auch eben gerade dieser Aspekt mit dem, nur die Reichen werden sich das leisten können. Wird gerade mit diesem Projekt wirklich viel diskutiert, dass das eigentlich nur so ein Projekt ist, was wieder die Unsterblichkeit der Reichen sichert.
Ja.
Da gibt es viele Stimmen, die in diese Richtung gehen, was natürlich auch sehr realistisch ist.
Absolut.
Weil sowas wird enorm viel Geld kosten. Also das wird sicher nicht jedem möglich sein. Und ja.
Ich habe jetzt gerade über potenzielle andere Kritik nachgedacht, vor allem dieses ethische. Also ja, diese privilegierten Kritik, da gehe voll einher. Jetzt könnte es ja eben die andere potenzielle Kritik gehen, wir spielen da Gott. So, aber da liegt für mich eh schon in der Kritik eigentlich der Blätzing, weil ja in der Sekunde, wo ich nicht dran glaube, ist das für mich auch keine Kritik.
Also aber, diesen religiösen Aspekt.
Ja, genau. Ja, voll.
Mhm.
Haben sicherlich viele. Also gerade streng gläubige Menschen werden den Gedanken nicht aushalten, dass man da praktisch dem natürlichen Tod entgehen kann.
Es ist spannend auf jeden Fall.
Also es ist super spannend.
Die Vorstellung ist echt, und dass das halt so wirklich greifbar ist. Mhm. Ich meine, 5 bis 8 Jahre, das ist jetzt nicht viel, wenn es wirklich so stimmt.
Ich finde das so interessant, weil das hat ja, es gibt ja gerade in den 70er, 80er Jahren, ist ja der Science-Fiction-Filmbereich extrem gewachsen und hat auch so ein bisschen einen Höhenflug gehabt. Und da gibt es ja legendäre Oldschool Star Wars Episode, wo ja dieses Einfrieren auch ein Thema ist. Und damals, also als Regisseur oder Buchautor, hat sich damals wahrscheinlich nicht gedacht, dass das in 40 Jahren so weit sein wird.
Mhm. Aber das ist oft so bei Science Fiction, ja, oder? Auch bei Zurück in die Zukunft, wo gewisse Sachen, die eben Science Fiction waren, jetzt ja, gewisse ja, Realität sind. Das ist immer interessant. Und auch, dass dieses Thema Einfrieren uns schon so lange, obwohl wir da weit weg waren, das irgendwie möglich zu machen, irgendwie schon in uns drinnen war, dieser Gedanke oder diese Idee.
Ja, weil es halt auch so was ist, was man ja, wir können ja irgendwie ein bisschen was mit dem anfangen. Das ging so deppert, aber ich habe gestern ein Parmesan eingefriert, den hole ich in wahrscheinlich 3 Wochen aus, dann wieder auf und alles ist gut. Weißt du, was ich meine?
Ja, das
ging so doof.
Das ist das Prinzip von Timeshift,
ja,
das du erklärt hast.
Irgendwas braucht man da, einen Doktortitel. Hat in die Gefriertruhe und zahle wieder aus. Nein, aber das ging so doof, aber ich kann mir das vorstellen, dass das funktioniert. Ich weiß, dass das natürlich jetzt total naiv gedacht ist, aber ich glaube, deswegen haben wir schon immer was damit anfangen können.
Weil es leicht verständlich
ja,
ist, trotz allem. Man weiß nicht die ganzen Prozesse, die
nötig sind. Nein, natürlich nicht.
Aber der Grundgedanke ist greifbar.
Absolut, ja.
Hast recht. Ja, und weil wir ja auch eben Lebensmittel schon seit Ewigkeiten einfrieren. Ja.
Und, Entschuldigung, letzter Aspekt dazu, was ich jetzt super, super spannend finde, ist dieses Einfrieren von vom Aussterben bedrohten Tierarten.
Das finde ich auch spannend.
Ja. Das ist sehr cool, weil kein Mensch weiß noch, oder sicher WissenschaftlerInnen, wie sie unser Ökosystem verändert aufgrund des Aussterbens von Tierarten, aufgrund des Klimawandels. Das wird super geschissen werden. Und da eine Möglichkeit zu haben, dann vielleicht im Nachgang Ökosysteme wieder aufzubauen,
genau,
weil ich die Protagonistinnen auftauen kann, ja, mega.
Absolut, also das dachte ich mir auch, das ist ein bisschen so wie in diesem PlayStation-Spiel Horizon Zero
Dawn. Ja, stimmt.
Wo ich mir auch dachte, vielleicht eben so Bienen oder eben so wichtige, fürs Ökosystem wichtige Protagonisten, wie du es jetzt genannt hast, da einzufrieren, irgendwelche Insekten, Tiere, um dann, wenn sich das alles wieder beruhigt hat und in der Aufbauphase ist, das ist natürlich schon ein schöner Gedanke an dem Ganzen, absolut. Was ich auch noch oft gelesen habe und wo mich deine Meinung noch interessieren würde, ist, viele sind sich ja gar nicht sicher, was das größere Risiko bei dem Ganzen ist. Ist es einerseits der Prozess dieser Kryokonservierung, also das biologische Scheitern praktisch dieses Prozess, oder ist es eher das psychologische Trauma, das man nicht abschätzen kann, wenn man dann plötzlich in so einer ganz fremden Welt aufwacht und nach so vielen Jahrzehnten? Mhm. Was ist für dich das größere Risiko von den beiden?
Ich glaube tatsächlich das Aufwachen.
Der psychologische Aspekt.
Ja, der psychologische Aspekt. Ich habe lustigerweise tatsächlich mal eine Studie zu dem Thema durchgelesen. Verbrecher, die nach zig Jahren praktisch wieder in die Gesellschaft rausgelassen werden. Und vor allem jetzt so, was den technologischen Wandel betrifft, so die so 80er Jahre in Häfen gegangen sind und praktisch jetzt so in den 2020ern wieder rauskommen. Was das für ein krasser Wahnsinn ist, für die jetzt in die heutige Gesellschaft entlassen zu werden, weil die stecken halt. Also die kommen halt überhaupt nicht zurecht. Kennen diese Welt nicht, kennen die Umgangsformen nicht, kennen die teilweise sehr veränderten gesellschaftlichen Regeln nicht. Überlegt er so 70er, 80er zu heute, was sich da alles verändert hat, schon allein im Umgang miteinander. Und der war ja jetzt noch gar nicht so hundertprozentig abgeschottet, aber halt schon, hat im eigenen Ökosystem gelebt, hat schon Zeitung gelesen wahrscheinlich und Fernsehen geschaut und so, aber trotzdem null Umgang damit. Und jetzt stellt er das einmal praktisch vor, komplett deaktiviert sozusagen und nicht 40 Jahre, sondern 250 Jahre. Du bist halt dann in der Sekunde, wo du aufwachst, bist du vielleicht kurz ein Hype, weil es funktioniert hat und weil es wahrscheinlich auch ein medialer Thema ist oder vielleicht auch gar nicht mehr, weil es ganz normal ist. Aber dann bist du in einer Welt, in der du dich halt absolut nicht auskennst.
Das ist ein super Gedanke, den hatte ich gar nicht, aber das stimmt. Das könnte man am besten noch mit diesen Gefängnisinsassen eigentlich sich ein bisschen vorstellbar machen, wie das ist. Da hast du absolut recht. Ja, das muss ganz krass sein. Das kannst du auch nicht abschätzen. Ich meine, eben vielleicht ist es gar keine blöde Idee, solche Leute zu befragen, um ein bisschen was vorherzusagen über den psychischen Zustand. Aber in Wahrheit zu biologischen Sachen, das kann man sich alles irgendwie errechnen und da kannst du Lösungen dafür finden.
Ja.
Das wird schwieriger, weil es einfach nicht abschätzbar ist.
Voll. Steht da jemanden vor, der in die späten 80er ins Gefängnis gegangen ist, kommt heute raus und schon so Kleinigkeiten wie Busfahren, jeder starrt aufs Handy. Also es haben sie ja die komplett die Verhaltensweise, die Alltagsverhaltensweise.
Die Kultur, alles.
Kultur etc. verändert. Die Stellung der Frau heute.
Ja. Also hast du ganz andere Werte vielleicht auch noch als wie in 250 Jahren, also ganz sicher sogar.
Und das ja noch dazu und dann halt. Wir haben jetzt schon in den letzten 20, 30 Jahren gesehen, wie krass kurz die Zyklen technologischer Weiterentwicklung geworden sind. Ich glaube, uns beiden fehlt die Fantasie, uns vorzustellen, wie Wien ausschaut.
Mhm, das stimmt. Es gibt halt tausend oder Millionen Versionen, die möglich sind.
Und Dinge, die wir noch nicht wissen.
Ja.
Verkehr. Wie schaut der Verkehr in 250 Jahren aus? Ist es so wie in den 80er Jahren Sci-Fi-Movies, dass Autos schweben, dass man in mehreren Etagen unterwegs ist? Ist es, I don't know, strumpft die Bevölkerung, gibt es Wien in der Art und Weise noch?
Ich wollte gerade sagen,
kein Mensch weiß es.
Vielleicht ist es sogar auch so, dass gar niemand mehr existiert und dieses Programm ist trotzdem weitergelaufen, weil sie sich irgendwie selbst erhalten
hat.
Und du wachst auf und bist du die Letzten auf der Erde.
Weiß ich nicht, 20 Atombomben und das Thema ist eh erledigt. Und du bist, wie du völlig richtig sagst, allein plötzlich.
Ja, gute Fahrt. Alles möglich, ja.
Und das ist das Spannende, es fehlt jegliche Möglichkeit, sich das auch nur im Ansatz vorzustellen, wie es in ein paar hundert Jahre ausschaut.
Ja, aber ich glaube auch, was du gesagt hast, was ich absolut nachvollziehen kann, das Erste, wenn ich so aufgetaut bin, ist einmal Freude, dass es funktioniert.
Ja.
Also, ich glaube, am Anfang ist es tatsächlich wahrscheinlich so ein High, wo du so voller Endorphine bist.
Ja, voll.
Und es muss ja auch arg sein nach so vielen Jahren. Also ich frage mich, wie deine Sinne dann sind, ob die irgendwie geschärft sind oder sich erst wieder einstellen müssen.
Da musst du mal ein bisschen durchknacken.
Genau, oder ob es wirklich so ist, als würdest du alles zum ersten Mal wieder so. Keine Ahnung, wie das ist. Also ich glaube, da ist schon noch ein Hoch, könnte ich mir vorstellen. Aber ich glaube auch, das Tief wird auf jeden Fall kommen.
Ja.
Je nachdem, wie halt die Situation ist. Aber extrem spannendes Thema und ich fand diese Schlagzeile wirklich, wie ich mich da reingelesen habe, es war für mich wirklich wie eine Black Mirror-Folge. Mm. Es war krass, dass sowas einfach so im Vormarsch ist. Und als kleine lustige Frage würde mich aber noch interessieren, was wäre das Erste, was du machen würdest, wenn du aufgetaut wärst?
Richtig gute Frage. Ja, es ist so schwer. Nach wie vielen Jahren?
Es sind 200 Jahre vergangen, was wäre das Erste, was du machen würdest?
Okay, unter der Prämisse, dass ich nicht irgendwo im Nirgendwo aufwache.
Genau, dass die Welt sich schon entwickelt hat, ja.
Ja, und dass ich halt nicht irgendwie 10 Kilometer unter der Erde aufwache.
Genau.
Sondern irgendwo in der Nähe von einer Stadt. Mhm. Ganz ehrlich, ich würde tatsächlich, nachdem ich mir mal irgendwas angezogen habe, weil wahrscheinlich bin ich knockert eingefroren, ich würde was essen gehen.
Ja, falls es dann Essen noch so gibt.
Genau, Fall, also ja. ich würde aber zumindest mit der Idee, irgendwo was zu snacken, irgendwo hinsetzen und einmal so ein bisschen runterkommen, mal schauen.
Ja.
Einfach mal schauen, was ist da alles.
Muss krass sein, der Moment, ja. Mit so einem Pommes in der Hand.
Ja, ich würde gerne irgendwo sitzen.
In einem Park oder so,
irgendwas ja. Vertrautes tun, nämlich essen. Mal schauen, was es gibt. Oder ob ich da irgendwie nur Tabletten friss oder so, keine Ahnung. Aber halt einmal irgendwie sitzen und schauen.
Ich glaube, das ist ein guter Punkt. Vielleicht irgendwas halbwegs Alltägliches wieder machen, um zumindest irgendwie eine Art von Sicherheit vielleicht auch zu bekommen. Ich mache hier etwas, was für mich normal ist und schaue mir jetzt mal meine Umgebung aus. Ich würde als Erstes mir irgendeine Art von Informationsquelle holen. Also eben ein Handy oder keine Ahnung, was man dann hat. Einfach mal so einen groben Überblick. Wahrscheinlich gibt es dann irgendein YouTube-Video. So,
wenn es YouTube noch gibt.
Ja, wenn es YouTube noch gibt. Aber da gibt es sicher dann, wenn das so ein Ding ist, was eh schon halbwegs normal ist mit dem Einfrieren, wird sicher irgendein Channel geben, der so, du bist gerade aufgewacht.
Ja, hallo. Ja, genau. Also, voll, das sowieso.
Genau, so mich so ein bisschen abholt, was so passiert ist. Und da würde ich mich dann sicher fühlen, ja.
200 Fußgänger ist wild.
Und ich würde wahrscheinlich irgendwas trotzdem pendeln oder so und so fragen, ob irgendwie schauen, wie die geistige Welt so, was so abgeht in der geistigen Welt aktuell. Danke dir. Na gut, das war's.
Sebi, tausend Dank, dass du diese beiden spannenden Themen mitgebracht hast. War sehr, sehr unterhaltsam für mich. Ihr habt viel dazu gelernt.
Das freut mich.
Ich hoffe für euch da draußen auch. Ich liebe ja diese Folgen, weil es da immer viel zu plaudern gibt. Sebi, vielen, vielen Dank fürs Aufbereiten und ich überlasse dir das letzte Wort und wünsche euch jetzt schon mal eine wunderschöne Restwoche.
Danke, lieber Tommy. Es freut mich, dass dich beide Themen heute ja wirklich ein bisschen in ihrem Bann gezogen haben, obwohl sie eben sehr unterschiedlich waren. Aber dann ist auch von mir an euch alles Liebe. Ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen. Wir wünschen euch einen schönen Tag, Abend oder was auch immer und blasen die Chakra-Kerze aus und freuen uns, wenn wir uns wiedersehen oder wieder hören in dem Fall. Baba. Whew.